Ja, das ist genau das Herz von Gott, das wir vorher gelesen haben, in Jesaja 61. Das ist sein Ding, das er dran ist und das er tut jetzt in euren Herzen. Zu trösten, die Trauernden aufzurichten, was zerbrochen ist, die Freiheit zu führen, was gefangen ist, und das Gnadenjahr vom Herrn dürfen zu empfangen. Das ist sein Herz. Das ist sein Plan. Auch wenn seine Wege manchmal für uns unverständlich und unbegreiflich sind, es sind gute Wege, gute Gedanken, die er über uns hat. Ja, ich habe es schon gesagt in der Einleitung. Eben, es war eine intensive Woche. Ich habe gestern wirklich einfach so einen Tag, einen Freitag genommen. Ich habe gemerkt, es ist jetzt nicht dran, eine Predigt vorzubereiten, dann noch einmal hinter Bücher zu gehen und so. Aber wie Gott so ist, er inspiriert ihm eben trotzdem und legt ihm Gedanken aufs Herz. Und die wird einfach mit euch teilen. Das ist mehr so eine Reflexion, würde ich sagen, auch über das Ganze, was wir erlebt haben in den letzten Tagen, Wochen und Monaten. Für mich ist es ganz fest um ein Nachdenken gegangen, um das Sterben, Loslassen, Tod. Das ist die dritte Beerdigung, die ich hatte am Freitag in diesem Monat. Also nicht, die ich selber geleitet habe, sondern wo ich dabei war. Eine gute, nahe Verwandte von uns ist gestorben. Der Michael Herrmann ist gestorben und jetzt der Adi Mägli. Und das macht etwas mit ihm. Und das, was so mit ihm macht, das ist, glaube ich, auch gut. Gott will immer etwas machen mit ihm. Und es ist einerseits eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben und mit dem eigenen Sterben. Und ich glaube, das ist auch ganz etwas Wichtiges, dass wir das auch ganz aktiv machen. Es ist aber auch eine Auseinandersetzung mit unserer eigenen Theologie, wo ich gemerkt habe, das fordert raus. Oder es gibt so verschiedene Strömungen in der Christenheit. Es gibt so die eine Strömung, die so ganz schicksalsergeben ist, wo alles immer einfach aus der Hand von Gott nimmt und zu allem Ja und Amen sagt und immer in dieser Opferrollen ist, ich sage es mal jetzt bewusst, ein bisschen negativ, und so alles einfach mit sich machen. Das ist so die eine Seite, wenn halt jemand krank ist, ja, dann tun wir das bedauern, und wenn er eine tödliche Krankheit hat, ja, dann stirbt er halt, mit dem müssen wir jetzt einfach rechnen. Und da ist oft so eine Schwere drin, so eine Hoffnungslosigkeit, so eine, etwas, was ich spüre, es ist nachher nicht etwas, wo Glauben oder Hoffnung oder Leben drinnen ist. Das andere Extrem, das gibt es auch. Also, dass Jesus hat den Tod besiegt. Jesus hat die Krankheit besiegt. Jesus hat die Sünde besiegt. Und wir haben als Himmelsbürger das Anrecht in diesem Sieg und aus dem Erbe, das er für uns hinterlassen hat, zu leben. Wir sollen Kranke heilen, wir sollen Tote auferwecken. Und dann machen wir das. Und versteht ihr, beide Seiten haben ja ihr Gutes. Ich will jetzt gar nicht irgendwie... Wir merken nur, die beiden Seiten stehen wie in einem totalen Widerspruch und auch in einer Konkurrenz, ein gewisses. Und zu merken, das eine rechnet eigentlich überhaupt nicht mit einem übernatürlichen Eingreifen von Gott. Also die ganze Dimension von einem Gott, der übernatürlich ist, der übernatürlich eingreift, der übernatürlich heilt oder der übernatürlich Trost gibt, Kraft gibt, findet nicht statt. Ist gar nicht da. Und das andere ist eigentlich komplett fast fixiert auf das Übernatürliche. Es wird als Unglauben angeschaut, wenn jetzt jemand krank ist, dann hast du zu wenig geglaubt oder zu wenig gebetet oder dann sind noch irgendwelche Sachen da, die man noch lösen oder binden muss. Also ich habe da schon Sachen erlebt, da wird es einem schon fast ein bisschen anders. Oder wo man immer in diesem Grübeln ist und da muss noch ein Anrecht sein vom Wind und da muss noch ein Fluch sein und da muss noch jenes sein und noch dieses sein. Und wenn wir das alles würden lösen und binden, dann würde der gesund und dann würde es dann vorwärts gehen und dann hätten wir dann den Durchbruch. Ich kann euch sagen, das ist so ein religiöser Stress, wo ich muss sagen, das stimmt einfach nicht. Natürlich gibt es Sachen, die uns Gott aufzeigt. Schau, da ist noch ein Anrecht, das wir dürfen lösen und binden. Das ist eine Realität. Ich kenne das so. Aber grundsätzlich ist es wahr, Gott hat am Kreuz von Golgatha die Macht besiegt. Man hat auch den Teufel besiegt. Wir haben es mit einem besiegten Find zu tun. Und manchmal kommt es mir vor, wie im Find enorm viel Ehre gegeben wird und enorm viel Raum gegeben wird, wenn er immer noch für alles verantwortlich ist, wo wir hier an Problemen haben und an Sachen haben und immer ist er noch irgendwo dahinter und am Schluss sind wir so schwach und so hilflos dem Find ausgeliefert, dass der Find ganz gross wird und Gott ganz klein wird. Und wir sind die, die irgendwo müssen alles erkämpfen und irgendwie proklamieren, dass es dann doch noch vorkommt. Das ist einfach nicht die Art, wie Gott es gedacht hat. Und ich glaube, wir sind herausgefordert, einerseits die Spannung auszuhalten und auf der anderen Seite immer wieder Gott zu fragen, was ist jetzt dran? Es ist ja so, dass wenn jemand eine Diagnose Krebs bekommt, dass das grundsätzlich ein Todesurteil ist, weil das einfach nicht heilbar ist. Das ist einfach eine Realität, die nicht schlecht ist, wenn wir die einfach auch mal so benennen und anschauen. Es ist aber auch so, dass Gott ein Gott von Wunder ist, ein Gott ist, der kann heilen, ein Gott, der will heilen, wo uns den Auftrag gegeben zum Heilen. Und so sind wir in dieser Spannung drin. In dem sowohl als auch wie mit beiden Optionen müssen zu leben. Und es ist nicht Unglauben, wenn wir auch den anderen Weg als möglichen Weg in Betracht ziehen. Ich habe es jetzt erlebt, dass es wirklich zum Teil auch, wenn man sich so stark auf die Heilung ausrichtet und der Tod, das Sterben gar nicht darf sein, Krankheit darf nicht sein und die Leute sterben ja aber trotzdem, dass es dann einfach ein Riesenschock ist. Und es sind sogar noch prophetische Worte da, es wird keine Beerdigung geben und da wird eine Heilung sein und so Sachen. Und dann sterben die Leute trotzdem. Verstehst du, was da nachher zurückbleibt, das ist eine gewaltige Herausforderung. Und ich merke einfach, es ist für mich das eine tun und das andere nicht lassen. Ich bin jedes Mal, wenn ich bei Madi war, habe ich gebetet und habe ich dem Krebs gesagt, den er hergehört. Jedes Mal. Noch ganz zum Schluss. Jedes Mal. Die haben jedes Mal geglaubt und gehofft, dass Gott sein Wunder noch tun kann. Halleluja. Und ich war auch bei ihm, in der Aufbahrungshalle da unten. Und habe ihm gesagt, stand wieder auf. Wir haben den Auftrag, Tote aufzuerwecken. Und dann machen wir das. Und ich kann euch sagen, ich habe noch nie so viel Glauben gehabt für eine Totenauferweckung wie dort. Ich habe schon geschaut, ob ich da den Plexiglasdeckel, ob man den gut wegnehmen kann. Das war zum Glück nicht angeschraubt. Ich habe mir schon überlegt, wie ich mit ihm da heimlaufe. Es war ein bisschen zu angelegt gewesen, dem Pullover da, wäre ein bisschen frisch gewesen. Oder es ist real. Mit dem rechne ich, wenn ich ihn anschaue und sage, ah, die Stange auf. Ich habe schon gesehen, wie der die Augen auftut und sich wieder fällt davon bewegen in meinem Geist. Das ist glauben aktiv und wir machen das. Und es ist auch nicht falsch, das zu machen. Wir haben einen Auftrag, für Kranke zu beten, wir haben einen Auftrag, Tote aufzuwecken. Das hat Jesus gesagt. Die Zeichen werden denen folgen, die wir glauben. Sie werden Hände auf Kranke legen und sie werden Tote auferwecken. Und wir machen das, weil das Gott gesagt hat. Und das ist nicht ein Krampf. Und wenn er dann nicht gesund wird oder nicht aufsteht, bin ich dann nicht enttäuscht von Gott, sondern ich sage, hey Gott, du bist Gott, das ist die Sache. Ich kann ihn nicht heilen. Ich kann ihn noch nicht auferwecken, das kannst nur du. Aber ich stehe da drin, wo du mir willst, dass ich drin stehe. Und das mache ich. Und da bin ich drin. Ich habe dann einfach gebetet dort, in Sprachen gebetet und Gott gelobt und Gott preisen. Und es war einfach ein Friedentag und ich wusste, es ist gut. Und es ist gut. Ich bin nicht enttäuscht von Gott. Gott ist gut. Gott macht keine Fehler. Ich habe nicht versagt. Ich habe nicht zu wenig Glauben gehabt. Ich lag an mich nicht an. Ich habe das gemacht, was ich konnte und was ich den Eindruck hatte, Gott hat mich dazu gesetzt, soll ich machen. Und ich weiss nicht, es ist vielleicht Freddy ein bisschen herausfordernd, wenn ich das so erzähle, aber ich glaube, es ist auch wichtig, eben, dass wir mutig sind. Mutig, uns auch zu blamieren. Mutig zu sein, trotzdem. Versteht ihr? Nicht schon von vornherein zu denken, was ist denn, was jetzt nicht passiert, und dann tue ich da irgendjemandem Hoffnung machen, und dann bin ich aber dann auch selber enttäuscht, wenn es nichts passiert. Das sind einfach alles so Ängste, die ich merke, die brauchen wir nicht zu haben. Wir dürfen als Jünger von Jesus einfach das machen, was er uns sagt, und das Ergebnis dürfen wir ihm überlassen. Sich mit dem eigenen Tod oder mit dem eigenen Sterben auseinanderzusetzen, ist nicht Unglauben. Sondern ist ganz etwas Normales. Wir werden alle mal sterben. Auch wenn wir eine Auferstehungshoffnung haben. Auch wenn wir wissen, es wird einmal eine Generation kommen, die nicht sterben wird. Die werden direkt verwandelt werden. Das wird es geben. Vielleicht sind wir die, wer weiß. Das ist mir ehrlich gesagt, aber auch egal, ob ich zu der Generation gehöre oder nicht, weil am Schluss werden wir sowieso alle wieder am gleichen Ort sein. Ob wir jetzt noch leben, wenn Christus wiederkommt und die Verwandlung von dem Leib wird geschehen, wir den Auferstehungsleib bekommen, dann können wir nicht, dann müssen wir nicht sehr sterben. Das ist effektiv so, es gibt eine Generation, die nicht muss sterben. Das hat schon Jesus gesagt. Paulus sagt so, das haben wir in der Lebensschule näher angeschaut, die Stelle da, über die sogenannte Entrückung, wo ja gar keine Entrückung ist, sondern es ihm entgegengehen, wo wir verwandelt werden, darauf ein Stehungsleib bekommen und wir kommen mit ihm zurück auf die Erde, mit allen Heiligen zusammen. Und Christus wird sein Siegesreich errichten, wo er der Herr ist. Aber ob das so ist, oder ob wir nicht zu dieser Generation gehören, die das wird erleben, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass ich mich damit auseinandersetze, dass das Leben in dem Körper, den ich hier habe, ein endliches Leben ist. Selbst wenn ich die Wiederkunft von Christus erlebe, ist der Körper endlich. Wir bekommen nämlich den dann ohne neuen. Den Auferstehungsleib. Also das heisst, sich auseinandersetzen mit der Vergänglichkeit, sich auseinanderzusetzen, auch mit der Sterblichkeit, ist etwas Gutes und ist etwas Normales. Es hat nichts mit Unglauben zu tun, sondern ist etwas ganz Normales und etwas Wichtiges. Und ich habe mich, ich weiss, das ist in unserer Gesellschaft, ist Sterben und Tod ist nach wie vor ein Tabuthema. Es bessert jetzt zwar ein bisschen, es wird immer wieder Es ist ein bisschen normaler geworden, habe ich den Eindruck. Also die Medien geben sich auch Mühe, Eben jetzt da die Fernsehserie, der Bestatter, der ist rausgekommen, ständig geht es um Tod und um Sterben und so, ist jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu todeslastig dort. Aber anyway, mindestens setzt man sich damit auseinander. Wir haben mit den Kindern so eine Lanzi-Sendung angeschaut. Wer kennt Lanzi? Ich kenne nur die Kinder. So Kindersendungen, ja, wo sie beschreiben, wie das funktioniert da mit der Beerdigung und der Kremation und was die da machen und so weiter. Ganz informativ, eindrücklich, dass man mal weiss, wie das überhaupt funktioniert. Und dann haben wir auch gemerkt, bei der Beerdigung von der Martha, von unseren Verwandten, dass man, ja, wenn es um Beerdigungen geht, hat man plötzlich für alles einen anderen Namen. Und unsere Kinder haben uns erst darauf aufmerksam gemacht, weil wir haben das gar nicht gemerkt, wie komisch, dass wir reden eigentlich. Oder da bekommt man nicht eine Einladung zur Beerdigung, sondern bekommt man ein Zirkular. Da, was ist noch alles gewesen? Da tut man nicht irgendwie das Beileid ausdrücken, sondern da tut man kondolieren. Da gibt es Kondolenzkarten. Was ist das? Was ist noch alles gewesen? Du musst mir helfen.
Etwas mit
dem Zvieri. Ja, Zvieri heisst nicht einfach, wir gehen jetzt noch das Zvieri essen, jetzt können wir ein Gräbt nehmen. Übrigens herausgefunden, das ist ganz etwas Seltenes. Das brauchen wir nur hier im Bernbiet, den Begriff. Gräbt. Ich dachte, was ist das überhaupt? Ich habe darum nicht gewusst, wie man es schreibt. Dann bin ich nachforschen. Und ja, es gibt auch viel abartigere Bezeichnungen für das Zvieri, die ich jetzt gar nicht mal erwähne. Aber es ist so, das Ganze wird so mit komischen Begriffen umschrieben, die das Ganze noch irgendwie fremder machen. Und ich gebe mir immer auch Mühe, einfach ganz normal zu sein und normal zu reden. Oder auch Heimgang von... Ja, klar ist es ein Heimgehen, aber was ist, woher ist jetzt der Heimgegangen? Ich kann einfach sagen, er ist gestorben. Wenn jemand gestorben ist. Gut, eben die Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod. Mit dem eigenen Sterben. Ich habe als junger Mensch schon relativ früh mir Gedanken zu diesem Thema gemacht. Das ist ein bisschen der Weg, den ich überhaupt zum Glauben gefunden habe. Ich habe so Bücher gelesen über Leute, die Sterbeerfahrungen gemacht haben. Und habe mir das schon immer einfach Wunder genommen. Was ist denn eigentlich nach dem Leben, nach dem irdischen Leben? Gibt es da ein Leben nach dem Tod? Das sind Fragen, die mich halt schon immer beschäftigt haben. Und für mich war eigentlich klar, schon vorher, bevor ich gläubig geworden in dem Sinn, dass ich Jesus persönlich kennt, da habe ich immer gedacht, glaubt, da muss es irgendetwas geben. Einfach nicht so gewusst, was und wie, aber das war eigentlich immer da gewesen. Und ich habe nie irgendwie eine Angst gehabt oder irgendwie das Gefühl gehabt, das ist etwas Schlimmes oder etwas Negatives. Und natürlich, als ich Christus lernen kennen, der von den Toten auferstanden ist, das ist der einzige Mensch, der von den Toten auferstanden ist und ewig lebt. Immer noch. Also der einzige, der erste, so muss ich sagen. Alle anderen Religionsführer, die sind gestorben und sind immer noch tot. Und Christus ist gestorben und lebt wieder. Darum, das ist für mich ganz ein starkes Bild. Wir sind mit dem zusammen verbunden, wo ewiges Leben schenkt. Wo sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nie mehr sterben, auch wenn er stirbt. Das ewige Leben haben wir bekommen, wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben, unsere Hoffnung, unser Leben auf Christus setzen, unser Leben ihm geben. Das ist etwas Wunderbares. Und ich weiss, wenn ich mal hier abtrete, dann ist es einfach ein Zügeln. Ich kann nicht sterben, ich kann gar nicht mehr sterben. Weil Christus für mich der Tod gestorben ist am Kreuz von Golgatha, den ich verdient hätte. Und ich werde leben in Ewigkeit. Genau. Und das ist so gut, wenn man sich auch mal konkrete Gedanken macht, wie man die eigene Beerdigung sich vorstellt. Ich sage das jetzt hier ganz bewusst, weil das ist vielleicht für die meisten von uns etwas, was noch eben sehr weit weg ist. Oder? So fühlt sich das an. Das ist noch ganz weit weg. Und wir haben es jetzt gesehen, auch beim Adi, das kann ganz nach sein. Das kann immer passieren, wenn man noch relativ jung ist. Es gibt auch Leute, die haben Unfälle und sind plötzlich tot. Und ohne, dass ich das irgendjemandem wünsche oder irgendwie Angst jetzt da vor so etwas möchte, machen, es ist einfach eine Realität. Und es ist nicht schlecht, wenn wir vorbereitet sind. Ich habe von einer Situation gehört, eben, wo das Sterben nicht hätte dürfen sein, wo das Abschied nehmen nicht hätte stattgefunden und auch nichts ist vorbereitet gewesen für die Beerdigung. Und dann ist das einfach für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen, das ist ein riesen Stress und ist eine riesen Belastung, wo ich mir schon überlege, wollte ich das denn meinen Angehörigen antun? Nur für so einen Glaubensheld zu sein, der nie über den Tod und nie über das Sterben geredet hat, und das ja nicht darf sein, sind dafür dann meine Hinterbliebenen, die armen Geiben, die dann einen riesen Stress haben. Ist das Liebe? Das ist für mich nicht. Das ist für mich auch ein Ausdruck von Liebe. Wenn man sich mit diesen Sachen auseinandersetzt, ist für mich nicht ein Ausdruck von Unglauben. Oder ich rechne jetzt damit, dass das einfach passiert. Und ich glaube nicht mehr an Heilung oder ich glaube nicht mehr an ein Wunder. Das ist für mich nicht ein Ausdruck. Auch wenn du ganz gesund bist, auch wenn du noch ganz jung bist, du darfst dir überlegen, wie du das wettest. Du darfst es sogar aufschreiben. Man darf sich Gedanken machen, ob man eine Erdbestattung will oder eine Kremation. Heutzutage tun sich in der Schweiz, glaube ich, rund 80% der Leute lassen kremieren. Das ist eben auch so ein Wort, he? Kremieren. Das heisst, man verbrennt sie einfach, die toten Leute, und tut nachher die Asche in so ein Gefäß. In diesem Gefäß, dem sagt man Urne. Und die Urne tut man nachher irgendwie begraben oder irgendwie. Und das ist schon etwas, wo ich mir Gedanken gemacht habe, wo wir uns auch Gedanken darüber machen. Ja, die heutigen Leute gehen von einem sehr praktischen Aspekt aus, oder? Ich möchte möglichst umweltgerecht, möglichst platzsparend entsorgt werden. Und möglichst so, dass die Angehörigen nicht noch jahrelang irgendeinen Grabschmuck müssen organisieren und das noch teuer ist und so. Also ist es am einfachsten, am billigsten, kremieren und irgendwo in einem Gemeinschaftsgrab und dann ist das erledigt und hat niemand mehr etwas damit zu tun. Das ist ganz ein praktischer Gedanke. Das Interessante ist, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dass wir das nicht finden dort, die Kremation, das gibt es nicht. Alle Toten im Alten und im Neuen Testament, die sind beerdigt worden. Die Leichen hat man in Gräber hineingetan. Nicht unbedingt in so ein Loch, sondern es waren eben manchmal schon einfach Höhlen, wo man eben einen Stein hervortrag gewälzt hat. Und dann ist das so Grabhöhlen gegeben und dann hat man die Toten so ruhen, Gräber. Also muss man sich mal damit auseinandersetzen. Ja. Und wenn du das nicht siehst, wie du das willst, dann machen die dann einfach irgendetwas. Das ist das Zehnte. Nachher ist es hilfreich, wenn man weiss, vielleicht hat man einen Lieblingsbibelvers oder so irgendetwas, was man gerne hat, wo irgendwie ein Lebensmotto, wenn man das irgendwo festhaltet. Wenn man eine Adressliste parat hat, wo man weiss, wer soll jetzt überhaupt die Einladung bekommen an die Beerdigung, wisst ihr, wo die Martha gestorben ist? Das ist die Cousine von meinem Vater. Ich weiss doch nicht, was sie für Freunde und für Leute hat, die ihr nach sind. Das Einzige, was sie hat, ist einfach ihr ganz gewöhnliches Adressbüchli. Von A bis Z. Das ist einfach alle Adressen. Was soll ich jetzt? 90% von diesen Adressen habe ich keine Ahnung, wer das ist und ob die Leute überhaupt noch leben oder einfach nichts. Und wenn man halt nichts hat, ja, was macht man dann? Schreibt man halt einfach alle die Adressen aus dem Adressbüchli ab und schreibt die alle an. Man weiss ja nicht, wer hätte sie wollen dabei haben? Eben, das sind so Sachen, die dann schwierig sind. Ein anderes, was für uns auch nicht ganz unwesentlich ist, ja, wer tut mir überhaupt Beerdigen? Wer macht die Abdankungsfeier? Ist gut, wenn du das sagst, wie du das willst. Weil wenn du nichts sagst und noch reformiert, evangelisch reformiertes Mitglied bist, dann macht das einfach der Pfarrer, der reformiert. Weil du bist ja Mitglied dort. Und ich weiss, dass es zum Teil noch viele freikirchliche Mitglieder gibt, die immer noch Mitglied bei der Landeskirche auch sind. Und das ist im Normalfall auch kein Problem. Hier in Zehnberg ist das kein Problem. Da reisst sich niemand um die Beerdigungen. Aber ich weiss von Orten, wo das ein Problem ist. Wo freikirchliche Abdankungen so eindrücklich sind, Leute ihre Leben Jesus übergeben, weil sie so berührt sind. Und das löst nachher Neid aus bei diesen Pfarrern. Da denke ich, aber Moment mal, der ist da bei uns auch noch Mitglied. Wir wollen den beerdigen. Und dann hat man so ein Geschlegel. Und da möchte ich einfach Mut machen, tut auch hier klare Sachen machen. Es macht nicht Sinn, Mitglied von einer Landeskirche zu sein, wenn man dort sowieso nicht ein- und ausgeht und nicht kein Teil von dem ist, wenn man eigentlich Mitglied von einer Freikirche ist. Dann tut mal das Austritts Schreiben machen. Tut mal Nägel mit Köpfen machen. Und am Schluss so noch eben, was soll mit all dem passieren, was wir gehört haben? Und das ist nicht schlecht, wenn man sich Gedanken darüber macht. Es gibt ein natürliches Erbrecht, ein gesetzliches Erbrecht, aber man kann das Testament schreiben, man kann das herschreiben, was man jetzt will, wem, wie gehört. Und all diese Sachen, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, aber es lohnt sich, mit diesen Sachen sich auseinanderzusetzen. Und es lohnt sich, auch schon als junger Mensch, sich mit dem auseinanderzusetzen. Es macht nichts, wenn du das in 10 Jahren noch mal revidieren musst. Es macht nichts, wenn du in 20 Jahren noch einmal revidieren musst. Oder in 30, oder in 40, oder in 50 Jahren. Aber du hast es dann. Aber ich weiss, wir schieben das so weit raus und vorne ins Herre, dass es eben manchmal zu spät ist und manchmal, dann weiss man nicht so recht, wie wer sich jetzt gedacht gewesen. Ich möchte mich einfach ermutigen, tut euch mit diesen Sachen auseinandersetzen. Nehmt noch mal die Zeit. Schreibt die Sachen jetzt schon. Nicht erst, wenn du krank bist. Nicht erst, wenn du am Sterben liegst. Jetzt. Wenn du noch machst. Wenn du noch klare Gedanken hast. Eben, wo unsere Verwandte da, die Martha, die hat vor 4 Jahren hat sie eine schwere Krankheit gehabt, schon mit Depressionen und so. Und war sehr verwirrt gewesen. Und dann hat sie da angefangen, ihr Testament irgendwie noch anfangen ergänzen und anfangen umschreiben. Und es war ein Riesenchaos gewesen. Oder dann, wenn du dann auch so durcheinander bist und Wahnvorstellungen hast und all so Sachen, musst du dann auch nicht noch ein Testament schreiben, wo du irgendwo nicht im Ganzen so klar im Kopf bist. Es ist gut, wenn man es dann macht, wenn man nochmal. Und Gott ist immer der, der die Herrschaft hat. Unser Glauben, unser Vertrauen in ihn ist nie abhängig von dem, wie unsere Umstände sind oder abhängig von dem, was er jetzt macht oder nicht macht. Das hätte ich noch auch noch mitgeben, noch so als letzter Gedanke. Das war manchmal mit der Martin eine Herausforderung. Wenn es mir dann bis dann wieder besser geht, wenn ich dann bis dann ein bisschen weniger Schmerzen habe, oder wenn ich dann noch einmal laufen kann, oder noch einmal dieses, dann ist das wie das Zeichen, dass Gott mich lieb hat. Ja, was ist denn, wenn das nicht ist? Wenn es halt nicht besser geht, dann hat mich Gott nicht lieb. Ja, das ist ja die Schlussfolgerung. Wenn ich so, das sind so innere Abmachungen. Wir haben dort mit dem Adi manchmal ein bisschen kämpfen und ringen. Gott ist immer noch Gott. Und seine Liebe und seine Fürsorge ist nicht abhängig von Wünschen, die ich habe. Auch wenn das schön ist und wir dürfen Wünsche haben und wir ihm das so von Herzen hätten gönnt, wenn er so das eine oder andere noch hätte können machen. Aber er war dann immer wieder enttäuscht gewesen, weil Gott das nicht gemacht hat. Und die Enttäuschung kannst du sparen. Ja? Wenn du nicht die Glauben, dass Gott dich gern hat, von irgendetwas abhängig machst, was er jetzt tun für dich. Weil das ist nicht abhängig von dem. Weißt du, Gott hat dich immer genau gleich lieb. Es kann dich nichts trennen von der Liebe von Gott. Römer 8. Nichts Höchstes, nichts Tiefes. Nichts Gegenwärtiges, nichts Zukünftiges. Keine Macht und kein Wind kann dich trennen von der Liebe von Gott. Nichts kann dich trennen von dem. Auch keine Krankheit, auch kein Schmerz, auch kein Leiden und auch keine Not. Nichts kann dich trennen von der Liebe von Gott. Und das ist eine Realität. Und die spüren wir nicht immer gerade so. Liebe ist nicht ein Gefühl, das ich einfach habe. Wenn ich Schmerzen habe, ist es noch schwierig zu glauben, dass mir jetzt jemand noch gerne hat, wenn es aber weh tut und ich jetzt mir wünschte, dass der Schmerz weggeht. Ist das eine Herausforderung. Aber die Liebe von Gott ist trotzdem da. Halleluja. Seine Treue ist trotzdem da. Auch seine Fürsorge ist trotzdem da. Und wenn wir dann zügeln, vom Sichtbaren ins Unsichtbare, von dieser Welt in die andere Welt, dann wird das alles weg sein. Dann wird tatsächlich ist dann kein Leid, kein Geschrei mehr, keine Not mehr. Und alle Tränen werden abgewischt sein. Und wir werden in die Freude, in die Herrlichkeit, in das Licht hineingehen, wo wir hier auf diesem Leben, in diesem Leben, bruchstückweise, phasenweise, was schon erlebt haben. Das ewige Leben, das Christus uns gibt, fällt nämlich nicht erst an, wenn wir gestorben sind. Das ist ja so ein Irrglaube, sondern das ewige Leben, das Jesus uns gegeben hat, für uns erwirkt hat, das fällt dann an, in dem Moment, wo du in deinem Herzen Ja zu Christus sagst, ihn einlatscht als dein persönlicher Erlöser und Heiland. Wenn der Heilige Geist über dich kommt und dir neues Leben schenkt, dann hast du ewiges Leben bekommen. Darum kann Paulus sagen, du, ob ich lebe oder ob ich sterbe, mein Leben gehört dem Herrn, spielt doch gar keine Rolle. Paulus sagt sogar, ich habe Sehnsucht, schon bei Christus zu der Herrlichkeit. Aber ja, wenn mir halt hier noch Auftrag hat, bleibe ich schon noch ein bisschen da, ist schon recht. Aber eigentlich wäre es besser, ich wäre schon diesen Morgen. Oder, und das ist schon ein Glaube, wo ich merke, wir sind in unserer Welt so diesseits bezogen. Wir haben irgendwo die Perspektive fast gar nicht mehr. Wenn ich einem Paulus zuhöre, wenn ich seine Berichte lese, dann merke ich, für ihn ist das so klar gewesen. Sterben ist nichts Schlimmes. Der Tod hat seinen Schrecken schon längst verloren. Der ist besiegt. Am Kreuz von Golgatha ist die Macht vom Tod besiegt worden. Darum, wir zügeln einfach. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Sieg zu Sieg. Und das Leben geht weiter. Hier auf der Erde, im Himmel, es geht weiter. Und mit dieser Hoffnung, in dieser Hoffnung dürfen wir sein und mit dieser Hoffnung dürfen wir unser Leben leben. Halleluja. Und Vater, ich will dir einfach Danke sagen, dass das, was du uns gegeben hast, so entspannend ist. Dass wir unser Leben eigentlich so gelassen können leben, im Wissen darum, wir haben gar nichts zu verlieren. Unser irdisches Leben hier ist nicht alles. Sondern du hast uns ein Leben gegeben, das eine ganz andere Qualität hat. Wo sogar die Qualität hat, zu sagen, ich bin bereit, mein Leben hier loszulassen und es herzugeben, um dein Namenswillen, Jesus, für dich zu sterben. Es gibt so viele Menschen, die ihr Leben hergegeben haben, weil sie nicht an dem Bekenntnis zu dir haben, von dem nicht abgewichen oder von dem nicht losgelassen. sagt, ich werde nicht meinen Jesus verleugnen, ich werde nicht meinen Glauben verleugnen, sondern ich stehe zu meinem Herrn, zu meinem Erlöser. Ich danke dir, dass du uns auch durch all die Erlebnisse, die wir jetzt gemacht haben, auch immer wieder in das Bewusstsein rufst, dass wir sterblich sind. Dass das Leben hier nicht alles ist, aber dass du uns gleichzeitig auch der Mut gibst, Beharrlichkeit gibst, dran zu bleiben. Weiter zu beten für Kranke. Weiter zu rufen, dass Tote aufstehen. Und wir sagen dir, wir geben nicht auf. Wir sind nicht entmutigt. Wir sind nicht resigniert. Wir sind nicht depressiv oder so irgendetwas. Sondern wir empfehlen immer wieder neu deinen Geist. Und wollen immer wieder in der Abhängigkeit von deinem Geist tun, was du uns aufträgst. Wir schauen vorwärts. Auf dich. Und wir gehen dir nachher, Jesus. Und wir glauben, dass es Zeichen und Wunder gibt, die uns folgen können. Wir glauben, dass Zeichen und Wunder uns werden folgen. Und wir müssen uns nicht auf die fokussieren, wir müssen die nicht erstreben, sondern wir dürfen gewiss sein, dass wenn wir in dieser Treue mit dir unterwegs sind, dass die Wunder und die Zeichen uns werden folgen. Danke, dass du jetzt einfach mit deinem Trost, mit deinem Frieden bei uns allen bist. Auch ganz besonders beim Fritz und bei Elisabeth. Mit deinem Trost bist, Vater. Mit deiner Hoffnung bist. Dass du uns Mut schenkst, herzuschauen, nicht zu verdrängen, nicht zu idealisieren. Und ich glaube, dass du uns alle einfach willst, wie auf eine andere, in eine andere Ebene noch führen, noch in eine tiefere Gemeinschaft mit dir. Dass du uns noch mehr auch befreien von so materialistischem Denken, weltlicher Gesinnung. Und uns immer noch mehr willst, deine Reich Gottes werden und deine Reich Gottes Dimension willst ins Herz hineinschreiben und ins Herz hineinbrennen. Und dafür wollen wir dir einfach alle Ehre geben und sagen, wir sind da, wir sind parat. Amen.